Ja, zum Einstieg wieder ein Bild von dem Kletterkurs, den ich vor 10 Jahren gemacht habe. Das war die Abschlusstour, die wir gemacht haben auf das Gwächtenhorn. Und wir sehen, es ist ein relativ steiler Aufstieg. Wir sehen, es ist relativ anstrengend. Aber das Hindernis, den Hocker, den haben wir überwinden müssen, sonst wären wir oben nicht am Ziel angekommen. Und genau so ist es auch in der Nachfolge von Jesus. Das kann manchmal herausfordernd sein, ist nicht immer nur so, sag ich mal, ein Spaziergang. Es gibt manchmal sogar gewisse Hindernisse, die man muss überwinden. Und wir haben heute eine Geschichte miteinander anschauen, wo verschiedene Männer mit Jesus ins Gespräch sind über das Thema Nachfolge. Und bei allen hat es ein Hindernis gegeben. Ich lese jetzt unseren Text, Lukas 9, ab Vers 57. Und als sie wanderten, sagte einer auf dem Wege zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, der Sohn des Menschen dagegen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der antwortete, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Da sprach er zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sagte aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor jedoch erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Da sprach Jesus zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Bei dieser Begebenheit geht es also um 3 Leute. Zum Teil haben sie selber wollen Jesus nachfolgen, andere sind von Jesus darauf angesprochen worden, folg mir nachher. Aber bei allen hat es irgendwo ein Hindernis gegeben. Und wir haben gesehen, das eine Hindernis ist in der Gegenwart gelegen, das zweite in der Zukunft und das dritte in der Vergangenheit. Und mit denen wollen wir uns heute beschäftigen. Das Thema von heute ist eben Nachfolge gleich kein Spaziergang. Schauen wir den ersten, der das Hindernis ein bisschen genauer an, bei dem ist das Hindernis in der Gegenwart gelegen. Und als sie wanderten, sagte einer auf dem Wege zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, der Sohn des Menschen dagegen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus ist hier auf dem Weg nach Jerusalem, wahrscheinlich zum Passafest, wo er feiern wollte in Jerusalem. Und auf dem Weg nach Jerusalem ist er mit verschiedenen Männern ins Gespräch über das Thema Nachfolge. Und alle 3 haben vorbehalten, dass sie nicht wirklich bereit waren, Jesus nachzufolgen. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was ihre Hindernisse waren. Der erste war einer, der selber zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Wir haben in dieser Predigreihe schon ein bisschen angeschaut, was Nachfolge heisst. So in der jüdischen Welt hat Nachfolge bedeutet, dass man sich für eine Zeit an einen jüdischen Lehrer, an einen Rabbi angeschlossen hat, um von ihm zu lernen. Man ist sein Jünger, sein Schüler geworden. Und man hat nicht nur gehört, was er gelernt hat, sondern man hat ihn auch beobachtet. Und dann nach einer bestimmten Zeit ist man wieder von dem weggegangen und ist vielleicht irgendwann selber zu einem Lehrer geworden. Und bei Jesus hat Nachfolge etwas ganz Ähnliches bedeutet. Es hat bedeutet, man wird Schüler, Jünger von Jesus, man lernt von ihm. Nicht nur von dem, was er predigt, sondern einfach, wie er lebt, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Ein Unterschied hat es gegeben, während in den jüdischen Rabbis die Nachfolge immer zeitlich begrenzt war, ist es bei Jesus eigentlich nicht gewesen. Also Nachfolge ist weitergegangen, als Jesus gestorben, nachher wieder auferstanden, ja, als er zurück zum Vater im Himmel gegangen ist, ist Nachfolge weitergegangen. Und alle Jünger, bis auf Judas, den Jesus natürlich verraten hat, alle anderen sind Jesus weiter nachgefolgt. Und weil Jesus nach seiner Himmelfahrt den Heiligen Geist geschickt hat, wo die Jünger gelehrt und geleitet hat, darum ist Nachfolge auch weiterhin möglich gewesen. So, und jetzt ist eben ein Mann gekommen zu Jesus und gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und er hat noch so den Nachsatz hinten dran geschoben, wo du auch hergehst. Nun, wer der Mann genau ist, das wissen wir aus dem Lukas-Evangelium nicht. Im Matthäus-Evangelium steht, er war ein Schriftgelehrter gewesen. Und es ist umso beachtlicher, dass einer, der eigentlich selber schon Lehrer war, noch ein Schüler hat von Jesus werden wollte. Aber Jesus hat ihm so eine eigenartige Antwort gegeben. Er hat ihm gesagt, schau, Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester, die sie sich heranlegen können. Ich habe das nicht. Und damit hat Jesus gesagt, schau, Vögel und Füchse haben es eigentlich besser als ich. Oder, um so noch ein bisschen anders zu sagen, schau, Vögel und Füchse haben es besser als all meine Jünger. Jetzt, wenn man das so liest, kann man fast denken, Jesus, du bist eigentlich ein schlechter Verkäufer gewesen. Ich meine, habt ihr schon mal eine Produktewerbung gesehen, wo so dazu gestanden ist, so quasi, ja, tut euch dann wirklich gut überlegen, ob ihr das Produkt kauft. Das Produkt hat ja auch viele Nebenwirkungen und ist nicht alles so optimal. Also, überlegt euch gut, ob ihr es wirklich kaufen wollt. Also, ich persönlich habe noch nie so eine Werbung gesehen, aber wir stellen etwas fest. Jesus hat wollen, dass die ihm nachfolgen, absolut im Klaren sind, was Nachfolge heisst. Natürlich hat Jesus wollen, dass Leute ihm nachfolgen. Aber er hat nicht solche wollen, die ihm von Anfang nachfolgen und plötzlich nach 2-3 Tagen merken, aha, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir es dir anders überlegt. Er hat wollen, dass die Leute sich bewusst sind, was Nachfolge bringt, aber auch was sie kostet. Er hat Nachfolger wollen, die ihm von ganzem Herzen nachfolgen und nicht einfach nur so halbpatzig. Und er hat Nachfolger wollen, wo es eben keine Hindernisse gibt. Und Jesus ist so ehrlich und sagt, schau, wenn du das nicht kannst und nicht willst, dann ist es besser, wenn du mir nicht nachfolgst. Jetzt kann man sich fragen, warum hat der Mann, der ein Schriftgelehrter war, Jesus wollen nachfolgen? Wir wissen es nicht so genau aus diesem Text heraus. Vielleicht hat er gesehen, welche Vollmacht die Jünger haben bekommen. Wir lesen nämlich im Lukas 9, wie Jesus seine Jünger ausgeschickt hat und wie sie Macht haben bekommen, Kranke zu heilen. Und vielleicht hat der Schriftgelehrte gedacht, das wollte ich auch. Das wissen wir nicht so genau, steht nicht da im Text, das ist eine mögliche Erklärung. Und Jesus zeigt ihm, schau, bevor du das kannst, musst du alles aufgeben, was dich hindert, mir nachzufolgen. Wir wissen nicht genau, warum, dass Jesus ihm gesagt hat, wahrscheinlich hat Jesus das Herz von diesem Mann gesehen. Und er hat gemerkt, für diesen Mann ist Luxus, Bequemlichkeit etwas ganz Wichtiges gewesen. Er hat sich bequem eingerichtet in seinem Leben und es war für ihn unglaubliche Schwierigkeit gewesen, da Jesus nachzufolgen und jede Nacht neu mit anders zu verbringen. Wahrscheinlich wäre das über kurz oder lang ein Problem für diesen Mann geworden. Wir lesen nicht, wie sich der Mann entschieden hat, aber wir lesen nie mehr etwas von ihm. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, er war nicht bereit gewesen, Jesus nachzufolgen. Und so stellen wir hier wieder einmal mehr fest, Nachfolge kostet etwas, aber es hat auch einen Gewinn. Und wir wollen uns mal darüber Gedanken machen, was heisst das für uns. Ich habe vorher gesagt, nach der Himmelfahrt von Jesus hat Jesus den Heiligen Geist auf die Welt geschickt und alle, die ihn glauben, die ihm nachfolgen, haben den Heiligen Geist bekommen. Und über den Heiligen Geist lesen wir etwas, das hat Jesus selber gesagt in Johannes 14, Vers 26. Denn der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist ist genauso ein Lehrer wie Jesus auch. Und das heisst, nach der Himmelfahrt von Jesus, wo Jesus nur auf dieser Welt war, hat der Heilige Geist die Aufgabe übernommen, die vorher Jesus übernommen hat. Und das heisst, wir können heute, wenn wir den Heiligen Geist haben, genauso Jesus nachfolgen, beziehungsweise eben dem Heiligen Geist nachfolgen, der uns lehrt. Und das heisst, ich akzeptiere den Heiligen Geist als meinen Lehrer. Ich höre auf ihn. Ich bin auch bereit, mich von ihm zu führen, wenn er mich irgendwo hinführt. Und es ist klar, das kann auf verschiedene Arten passieren, dass der Heilige Geist mich lehrt. Sicherlich mal durch die Bibel, weil die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und das heisst, der Heilige Geist kann mich durch die Bibel lehren, kann mir Sachen aufzeigen. Der Heilige Geist lehrt sicher auch durch Predigten. Sicherlich kann er das auch machen, manchmal ganz unvermittelt. Einfach ganz plötzlich im Alltag, dass mir etwas bewusst wird. Aber ich bekomme den Heiligen Geist nur dann, wenn ich bereit bin, Jesus nachzufolgen. Wenn ich sage, Jesus, ja, ich will auf dich hören. Ich will mich von dir lehren. Ich will mich von dir leiten. Und dort, wo ich es in der Vergangenheit nicht gemacht habe, dort bitte Jesus um Vergebung. Für das ist Jesus gestorben, für mich. Genau für dort, wo ich eben mich nicht von ihm lehren und leiten, wo ich selber gegangen bin, selber Entscheidungen getroffen habe, ohne auf ihn zu hören. Da darf ich Jesus um Vergebung bitten. Und wenn ich die Entscheidung treffe, fange ich an, Jesus nachzufolgen. Und jetzt sehen wir hier sehr gut, Nachfolge kostet etwas, aber Nachfolge hat auch einen Gewinn. Was sind die Kosten? Die Kosten sind sicherlich mal die, dass wir unsere Wünsche und Vorstellungen manchmal ein bisschen zurückstellen müssen, um uns zu leiten vom Heiligen Geist. Also wenn ich mich vom Heiligen Geist leite, dann kann mein oberstes Ziel von meinem Leben nicht mehr sein, dass mein Leben möglichst bequem ist. Oder dass ich möglichst viel Luxus bekomme in meinem Leben. Oder dass ich mich selber verwirkliche. Und spannend ist, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann wird das immer weniger mein Ziel sein, weil der Heilige Geist mich verändert. Ich werde parat, auf den Heiligen Geist zu hören, wenn er mir etwas aufzeigt. Wenn er mir sagt, schau, da musst du dein Verhalten verändern. Und seien wir ehrlich, das kostet meistens etwas. Etwas verändern in meinem Leben, das ist nie einfach etwas, wo ich denke, oh, easy, mache ich problemlos. Nein, das kostet etwas. Das sind Kosten. Und weil Jesus sie nicht verschwiegen hat, möchte ich sie auch nicht verschwiegen. Und wenn wir nicht parat sind, die Kosten zu tragen, dann müssen wir uns genauso fragen, bin ich wirklich parat, Jesus nachzufolgen? Jetzt stellt sich aber die Frage, was ist denn der Gewinn? Was ist der Nutzen davon, wenn wir Jesus nachfolgen? Spannend ist, dass Jesus etwas weiteres gesagt hat, nachdem er über den Heiligen Geist geredet hat. Er hat einfach gesagt, Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Wir bekommen Frieden, wenn wir den Heiligen Geist überkommen. Und der Frieden, der hat verschiedene Dimensionen. Frieden können wir erstens mal mit Gott haben. Wenn wir Jesus, die Vergebung von Jesus annehmen, dann ist meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Ich kann Gemeinschaft haben mit ihm und das ist das, was unser tiefstes Sinn im Leben ist, wo wir sein Gegenüber sind. Wir können Frieden mit Gott haben. Wir können aber auch Frieden mit unseren Mitmenschen haben. Wenn uns der Heilige Geist lehrt, dann wird das unseren Umgang mit unseren Mitmenschen doch beeinflussen. Dann werde ich vielleicht merken, okay, vielleicht sollte ich vergeben. Ich merke auch, es geht jetzt nicht einfach darum, dass ich Recht habe am Schluss, sondern es geht um einen Frieden. Und schließlich können wir auch Frieden mit uns selber haben, wo wenn wir von Gott gelehrt werden, vom Heiligen Geist gelehrt werden, dann können wir auch erkennen, wir sind wertvoll in den Augen von Gott. Wir sind geliebt von Gott. Und manchmal haben wir doch keinen Frieden mit uns selber, weil wir uns selber ablehnen oder Mühe haben mit uns oder uns nicht so oder gerne jemand anderes wollen sein, als wir effektiv sind. Und das ist der Gewinn, den wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Das hat Jesus versprochen, als er vom Heiligen Geist geredet hat. Und wenn wir das anschauen, müssen wir sagen, der Gewinn ist noch viel, viel grösser als das, was uns kostet. Aber wenn wir nicht parat sind, Kosten auf uns zu nehmen, erfahren wir auch nichts vom Gewinn. So, jetzt haben wir in unserem Text ein konkretes Hindernis lernen kennen, warum dass wir Jesus nicht nachfolgen. Und bei all dem werden wir sehen, wo wir heute anschauen, das kann erstens ein Hindernis sein, dass wir überhaupt anfangen, Jesus nachzufolgen. Es kann aber auch ein Hindernis sein, wenn wir bereits Jesus nachfolgen, dass wir es von ganzem Herzen tun. Das erste Hindernis, das uns begegnet, sind Sachen, die in der Gegenwart liegen. In diesem Fall sind es Luxus und Bequemlichkeit bei dem Mann, der da zu Jesus gekommen ist. Nun, Luxus und Bequemlichkeit ist nicht an sich schlecht. Es darf auch mal bequem sein im Leben. Es darf auch einen gewissen Luxus geben, also dass man es mal immer drunter versteht. Aber sie werden dann zum Problem, wenn die Sachen mir wichtiger werden als Jesus. Wenn letztlich die mein Leben bestimmen und nicht Jesus. Das passiert sicherlich mal dann, wenn wir uns von diesen Sachen so das Glück im Leben erhoffen. Wenn wir denken, das macht mich glücklich. Das gibt mir einen Frieden im Herz, wenn ich es bequem habe, wenn ich es luxuriös habe. Dann suchen wir unseren Sinn nicht mehr wirklich bei Gott. Und dann erfahren wir nicht das volle Ausmaß von dem, was Jesus uns versprochen hat, von dem Frieden, den wir eigentlich könnten bekommen. Und die Folge ist immer, ich will mich irgendwann mal fragen, was bringt es überhaupt, Jesus nachzufolgen? Ich erfahre so wenig von ihm. Aber es liegt nicht daran, dass Jesus so wenig parat hat für mich, sondern dass ich mir das wie selber verbaue. Weiter kann natürlich Luxus und Bequemlichkeit auch in einer konkreten Situation zum Hindernis werden. Oder wenn so Luxus mein oberstes Ziel vom Leben ist und Jesus mir nachher sagt, oder der Heilige Geist mir aufzeigt, schau, gib einen Teil von deinem Geld jemandem, was jetzt gerade braucht. Ein Mensch, eine Institution, wenn Luxus das oberste Prinzip von meinem Leben ist, werde ich nicht auf Gott hören. Oder was ist, wenn Jesus mir etwas aufzeigt, dass ich etwas tun soll, was herausfordernd ist, was mich in meiner Bequemlichkeit herausfordert? Ich meine, wenn so Bequemlichkeit das oberste Prinzip ist, dann werde ich nicht hören. Ich muss mich noch erinnern, wo da im Zürich Oberland Live on Stage stattgefunden hat, die grosse Veranstaltung, die in Form von Musical Lebensgeschichten von Menschen sind erzählt worden, die Gott erlebt haben, habe ich mir vorgenommen, drei Kollegen einladen von mir. Ich habe für die gebetet. Das hat mich noch nicht so herausgefordert, meine Bequemlichkeit. Das ist noch relativ einfach gegangen. Aber dann ist es darum gegangen, die einzuladen. Und ich weiss noch, dort habe ich mich so richtig überwinden. Und manchmal habe ich mir so Gedanken, ja, soll ich überhaupt? Ist es wirklich der Wert, jetzt mich da so anzustrengen und mich zu überwinden? Und ich habe es schlussendlich gemacht. Es sind leider nicht alle gekommen. Aber dann ist genau das passiert, wo ich da Jesus verheißt hat, so einen Frieden bekommen. Ich habe gemerkt, es war richtig gewesen. Es war richtig gewesen, Bequemlichkeit aufzugeben. Wir können uns fragen, gibt es in unserem Leben in der Gegenwart jetzt so Hindernisse, um Jesus nachzufolgen? Etwas, was mich hindert, wirklich all das zu bekommen, was Jesus mir möchte schenken. Und ich möchte uns ermutigen, das abzulegen und Jesus wirklich ganz nachzufolgen. Das war also das erste Hindernis, das wir alle erkennen. Jetzt kommen wir zu einem zweiten. Und das ist in der Zukunft gelegen. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der antwortete, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Da sprach er zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und der Unterschied bei diesem Mann ist sicherlich mal da drin, dass er nicht von sich aus auf Jesus zugegangen ist, sondern Jesus hat ihn angesprochen. Lesen wir ja oft auch bei den Jüngern, die sie berufen wurden. Jesus hat immer sie gerufen und gesagt, komm, folg mir nachher. Jetzt der Mann da, der hat ein Bitte gehabt. Er hat gesagt, lass mich vorher meinen Vater begraben. Jetzt müssen wir das nicht so verstehen, dass der Vater von diesem Mann bereits tot war. Weil wenn er bereits gestorben wäre, dann wären so die ganzen Trauerrituale, die es in der jüdischen Welt gab, schon am Laufen gewesen. Und den Mann hat man nicht einfach auf der Strasse angetroffen. Wir können davon ausgehen, dass der Vater von diesem Mann zwar schon älter war, aber er hat noch gelebt. Und damit sagt der Mann, schau, ich will noch ein bisschen warten, bleibe noch bei meinem Vater, bis er tot ist, und dann tue ich ihn begraben, und dann folge ich dir nachher. Wie lange das wird dauern, ist natürlich völlig offen. Und man kann sich hier schon fragen, ist das nicht nur ein Vorwand gewesen? Ich meine, wäre es nicht unmöglich gewesen, den Vater jetzt zu begraben, wenn er wirklich gestorben wäre? Aber der Mann hat irgendwie auf Nummer sicher gehen. Das ist so sein Zukunftsprojekt gewesen. Oder jetzt noch mit meinem Vater bleiben, warten, bis er tot ist und ihn dann begraben. Und das hat einfach nicht zu dem gepasst, dass Jesus ihn hat, dass er jetzt Jesus hat sollen nachfolgen. Man kann also sagen, Zukunftspläne von diesem Mann haben ihn gehindert, Jesus nachzufolgen. Und er hat Nachfolge einfach auf später verschoben. Später dann, wenn mein Vater tot ist, dann vielleicht folge ich dir nachher. Die Antwort von Jesus ist auch da wieder relativ direkt gesehen. Er hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Und ziemlich sicher ist, beim ersten Toten sind die geistlichen Toten gemeint. Also die keine Beziehung zu Gott haben, die das neue Leben von Gott nicht bekommen haben, die Jesus nicht nachher folgen, die sollen die Toten begraben. Er aber soll hergehen und das Reich Gottes verkünden. Und damit macht Jesus natürlich etwas anderes deutlicher. Er sagt, schau, wenn du dich davon abhalten von dem, dass du mir nachher folgst, dann bist du geistlich tot. Aber bei diesem Mann steht nicht, wie er sich entschieden hat. Auch bei ihm können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass er nicht Jesus nachher gefolgt ist. Und so wie bei diesem Mann das Hindernis in der Zukunft gelegen ist, kann das auch bei uns der Fall sein. Und die Frage ist, wie passiert das? Ein Hindernis kann sicherlich sein, dass wir gewisse Sachen genauso rausschieben. Dann zeigt mir der Heilige Geist etwas auf und ich schiebe es raus. Das kann die grundsätzliche Entscheidung sein, für Jesus nachher zu folgen, dass ich denke, ja, nicht jetzt, jetzt ist noch zu früh, jetzt ist ein ungünstiger Zeitpunkt, später dann vielleicht mal, jetzt nicht. Aber es können andere Sachen sein, die Jesus mir aufzeigt. Vielleicht zeigt er mir auf, mach endlich Frieden mit jemandem. Und zum ersten Moment denke ich, ja, das mache ich. Und dann kommt mir in den Sinn, was das alles bedeuten würde. Es kommt mir in den Sinn, ich muss ja einen Schritt auf die Person zugehen. Ich muss vielleicht zum Telefon greifen und dort anrufen. Vielleicht muss ich sogar sagen, es tut mir leid. Und ich denke so, ja, nein, das will ich nicht. Später dann, nicht jetzt. Vielleicht zeigt Gott mir auch ein konkretes Verhalten auf, das ich verändern soll. Vielleicht zeigt er mir auf, schau, Priorität in deinem Leben ist falsch. Oder zeigt mir auf, schau, da ist eine Sucht in deinem Leben, die dein Leben bestimmt. Du folgst letztlich deiner Sucht nach und nicht Jesus. Oder zeigt mir auf, ich soll aufhören zu lügen, nur weil Lügen manchmal einfacher ist. Oder zeigt mir auf, ich soll mehr in meine Ehe investieren. Und jetzt können wir auch genau gleich reagieren, dass wir sagen, später denn, nicht jetzt. Und vielleicht gibt es genauso wie bei dem Mann auch ganz gute Gründe, wo wir sagen, das ist der ungünstige Zeitpunkt. Vielleicht denke ich, im Moment habe ich einfach schlicht und einfach keine Zeit. Wenn ich die Zeit habe, dann mache ich es dann. Vielleicht denke ich, oh ja, im Moment geht es mir einfach so schlecht, kann ich halt nichts verändern. Oder vielleicht denke ich sogar, zuerst muss doch der andere etwas verändern, dann mache ich dann vielleicht auch etwas. Also es gibt ganz gute Gründe, wo uns in den Sinn kommen können, warum dass wir sagen, dann später, vielleicht dann, mache ich es dann. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir es auf später verschieben, dann vergessen wir es doch meistens. Ich habe das auch schon erlebt. Ich habe schon gedacht, ja, es ist gut, was Jesus mir da gezeigt hat, später dann vielleicht, aber in den meisten Fällen habe ich es vergessen. Ist es irgendwo untergegangen, sind andere Sachen wieder irgendwie gekommen, die meine Gedanken beschäftigt haben. Und das ist in den Hintergrund gerückt. Darum hören wir auf, uns zu entschuldigen und zu sagen, jetzt nicht, später dann. Und wenn wir doch ehrlich sind, meistens sind es doch eben wirklich nur Vorwände. Eigentlich wäre es doch viel, viel ehrlicher, wenn wir einfach würden sagen, ich will nicht. Aber dann ist die Folge wieder die, dass wir nicht das volle Ausmaß von dem erfahren, was Jesus uns eigentlich möchte schenken. Nun, ein weiteres Hindernis für Jesus nachzufolgen, das uns auch hier in dieser Geschichte begegnet, ist, dass unsere Zukunftspläne nicht zu Jesus passen. Ich meine, der Mann, der da beschrieben wird, hat einen Plan gehabt, bei seinem Vater zu bleiben, ihn dann zu beerdigen und dann vielleicht Jesus nachzufolgen. Und vielleicht haben wir auch Pläne für die Zukunft, die einfach nicht zur Nachfolge von Jesus passen. Und es kann so aussehen, dass Gott vielleicht ganz etwas anderes wird von mir, als ich mir so in meinen Plänen und in meinen Gedanken zurechtgelegt habe für meine Zukunft. Ich finde, der Apostel Paulus ist eigentlich so ein Beispiel. Wahrscheinlich hat er nie so zu seinem Lebensziel gehabt, als er jung ist, gesehen, ich will mal umeinander ziehen und Gemeinde gründen. Aber das war Gottes Plan, den er mit ihm hatte und er hat es gemacht. Die Frage ist, sind wir da dazu parat, unseren Plan vielleicht dort aufzugeben, wo Gott uns etwas anderes zeigt? Natürlich, beim Paulus hat das ganze Leben auf den Kopf gestellt, das kann es bei uns auch sein. Vielleicht sind das nur so kleinere Sachen, wo man vielleicht merkt, okay, da müsste ich etwas aufgeben. Aber wenn wir da parat sind, uns nicht daran festzuklammern, an unseren Plänen, wir werden letztlich von Gott beschenkt werden. Und dann wird Gottes Idee mit unserem Leben wird Wirklichkeit werden. Also seine Idee mit unserem Leben deckt sich nachher mit dem, was wir leben. Und ich denke, manchmal haben wir auch darum keinen Frieden in unserem Leben, weil wir Sachen tun, die Gott eigentlich gar nicht von uns will. Und wenn wir parat sind, unseren Plan denen von Gott zu unterordnen, werden wir letztlich beschenkt werden, wir kommen den Frieden über. Und darum lassen wir uns doch auch da drauf ein. Jetzt kommen wir noch zur dritten Person, und bei der ist das Hindernis in der Vergangenheit gelegen. Er sagt ja aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor jedoch erlaube mir, von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Da sprach Jesus zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Der dritte war wieder jemand, der von sich aus auf Jesus zugegangen ist und gesagt, ich will dir nachfolgen. Aber er bringt den Einwand auch gerade mit und sagt, lass mich vorher verabschieden von denen, die in meinem Haus sind. Und da die Antwort von Jesus relativ direkt, er sagt zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist tauglich für das Reich Gottes. Unser Bewusstsein beim Pflügen hat man müssen voranschauen. Da müssen wir schauen, wo bin ich und wo muss ich durchfahren, damit das Feld schön gepflügt ist. Weil wenn man das zurückschaut, dann hat man die Spur verloren und das Feld am Schluss irgendwie gepflügt. Es ist einfach nicht so, dass man es nachher hat können, weiter bearbeiten. Und genau das sagt Jesus. Er sagt, schau, wenn du mir nachfolgen willst und ständig zurückschaust, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das ist ein Hindernis, dass du mir ganz kannst nachfolgen. Und man kann sich fragen, warum hat Jesus ihm so eine Antwort gegeben? Sicherlich hat auch da Jesus das Herz von dem Mann gesehen und er hat gemerkt, es ist ihm nicht einfach darum gegangen, noch schnell Tschüss zu sagen. Der Mann ist an seinem Haus, an seiner Familie gehangen. Und er hat dem ständig nachgetrauert, wenn er mit Jesus unterwegs war. Ständig hat er gedacht, oh, es ist doch so schön gewesen bei mir daheim, in meinem Haus, bei meiner Familie. Und jetzt kann ich das alles nicht mehr haben. Der Mann hat ständig in der Vergangenheit innen gelebt. Jesus hat nichts gegen Familie gehabt. Ich meine, es hat andere Jünger gegen die Familie gehabt und Petrus, wissen wir das? Das war nie ein Problem für Jesus. Aber er hat gewusst, dem Mann, der würde ständig dem nachtrauern, was früher mal war. Also, ob Vergangenheit kann ein Hindernis sein, um Jesus nachzufolgen. Dann ist man wie jemand, der pflügt und ständig zurückschaut. Dann kann man nicht richtig pflügen und genauso kann man Jesus nicht richtig nachfolgen, wenn man irgendwo so in der Vergangenheit innen haften bleibt. Und so sehen wir hier auch, die Vergangenheit kann uns daran hindern, Jesus nachzufolgen. Und wir haben uns mal überlegen, wie kann das aussehen? Das kann mal bei uns so aussehen, dass uns natürlich in unserem Leben irgendwelche Sachen so ans Herz gewachsen sind, wo ich einfach nicht aufgeben möchte. Und wenn ich sie aufgeben müsste, ich würde ständig nachtrauern. Ich würde ständig denken, ah, wie schön ist das gewesen. Das können Gewohnheiten sein, das können Aktivitäten sein, das können andere Menschen sein. Ich bin ja da zu Bubiken in der Feuerwehr und das ist so eine Aktivität, die ist mir sehr ans Herz gewachsen. Als ich da auf Bubiken bin, bin ich eigentlich nur gegangen, um so ein bisschen Kontakt ins Dorf zu haben. Heute bin ich so mit Leib und Seele dabei. Aber genau da muss ich mich auch immer wieder fragen, wenn Gott mir jetzt würde sagen, gib die Feuerwehr auf, wäre ich parat dazu. Ich bin Gott dankbar, dass er es noch nie von mir gesagt hat oder er hat es auch noch nicht gemerkt. Aber gleich die Frage, was wäre, wenn er eines Tages würde sagen, schau, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du das musst aufgeben, würde ich es machen? Und ich denke, daran kann ich messen, ob mir etwas zu wichtig ist, etwas wichtiger wird als Jesus. Jetzt kann die Vergangenheit aber auch noch in anderer Hinsicht ein Hindernis sein. Es können auch Ereignisse aus der Vergangenheit sein, die letztlich mich hindern, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte einfach ein paar Beispiele machen. Vielleicht ist es ein Ereignis aus der Kindheit. Vielleicht habe ich in meiner Kindheit keine gute Beziehung zu meinem Vater gehabt. Und das prägt mein Bild von Gott bis heute, wo Gott ist unser Vater. Und ich habe den Eindruck, Gott verhält sich mir gegenüber genauso, wie sich vielleicht mein Vater mir gegenüber verhalten hat. Aber dann passiert Folgendes. Dann lehrt mir nicht mehr der Heilige Geist, dann lehrt mir nicht mehr Jesus, sondern dann lehrt mir mein Erlebnis, das ich gemacht habe. Also ich folge meinem Erlebnis nachher, das ich gemacht habe. Und das ist genau das, der Blick ist ständig zurück, weil mir das vielleicht gar nicht bewusst, dass ich es mache. Aber ich bin dann wie so geprägt von dem, was ich da erlebt habe. Und bin letztlich irgendwo in der Vergangenheit innen, ich sage mal, gefangen und es hindert mich, Jesus nachher zu folgen. Das können auch andere Ereignisse sein. Das können zum Beispiel Ereignisse sein, wo ich mich sehr stark hinterfragt habe. Vielleicht auch Momente, wo ich ausgrenzt bin worden. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, das erlebt, als ich in der Oberstufe war, dass ich eher so am Rand der Schulklasse gestanden bin. Das hat etwas mit mir gemacht. Das hat nämlich bei mir so das Gefühl ausgelöst, du bist uninteressant für andere. Und ich merke manchmal noch heute, bei gewissen Situationen, wenn sich jemand anders auf eine bestimmte Art und Weise mir gegenüber verhält, das ploppt immer noch so ein bisschen auf, manchmal. Nicht mehr so stark, nicht mehr so häufig, aber manchmal kommt es vor, dass wieder das Gefühl da ist, ich bin uninteressant. Vielleicht sind das auch Erlebnisse, wo Beziehungen zerbrochen sind und das hat bei mir so den Eindruck erweckt, mit dir will sowieso niemand etwas zu tun haben. Das kann ein Versagen sein und seither haftet bei mir so das Bild vom Versager an. Du bist ein Versager. Und das sind doch auch so Erlebnisse, die können mich prägen und da passiert wieder genau das Gleiche. Denn es ist die Erlebnisse, die mich letztlich lehren und nicht mehr Jesus. Und das ist keine Nachfolge mehr. Sobald der Heilige Geist mich nicht mehr in einer Sache lehren kann, folge ich ihm nicht wirklich nach. Und dann passiert wieder genau das, was wir auch schon sehen. Ich werde so viel von dem, was Jesus für mich parat hat, nicht erleben. Darum lassen wir so Erlebnisse zurück. Vergeben wir es, was nötig ist. Vielleicht braucht es auch seelsorgerliche Hilfe, dass ich so etwas ablegen kann, dass ich mein Bild verändern kann von mir selber oder von Gott. Aber lassen wir es nicht zu, dass solche Sachen, die in meiner Vergangenheit liegen, zu einem Hindernis werden, Jesus nachzufolgen. Und ich wünsche uns, dass wir die Hindernisse, dass wir alle Hindernisse, die es gibt, der Nachfolge von Jesus, wirklich können aus dem Weg räumen und Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. Ja, manchmal gibt es so Hindernisse, das ist das Thema von der Predigt von heute. Wir haben drei Lehren kennen in dieser Geschichte. Wir haben gesehen, beim ersten ist es in der Gegenwart gelegen, der Luxus, Bequemlichkeit. Beim zweiten ist es in der Zukunft gelegen, sein Plan, den er hatte, wegen seinem Vater. Und beim dritten in der Vergangenheit. Er hat ständig seinem Haus, seiner Familie nachgetrauert. Und wir haben gesehen, bei uns gibt es ähnliche Hindernisse. Die können in der Gegenwart liegen, dass es einfach etwas gibt, was mir wichtiger ist als Jesus. Es kann in der Zukunft liegen. Erstens mal, dass ich denke, ja, später mache ich es dann, später höre ich dann auf Jesus. Oder auch in dem, dass einfach gewisse Pläne von mir nicht zu Jesus passen. Und beim dritten haben wir gesehen, in der Vergangenheit, in dem, dass es eben vielleicht Sachen gibt, die mich geprägt haben und die mir letztlich bis heute lehren und wo nicht Jesus das ist, sondern eben ein Erlebnis, das ich gemacht habe. Tun wir das weg, das hindert, und wir werden das, was Jesus uns versprochen hat, empfangen. Und für das möchte ich beten mit uns. Danke, Jesus, dass du so viel parat hast für uns. Danke dir auch gerade für den Frieden, den du uns versprochen hast, den du uns schenkst mit dem Heiligen Geist zusammen. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht wie einer von diesen drei Männern sind, der da zu Jesus gekommen ist, wo irgendwas Hindernis ist, dass wir dir nicht ganz nachfolgen. Ich bitte dich, dass wir die Hindernisse dürfen aufgeben, was es auch immer ist. Ich bitte dich, dass du der bist, der uns lehrt und nicht irgendwelche Erlebnisse oder Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich bitte dich, dass wir unsere ganze Zukunft einfach dürfen in deine Hand legen und sagen, du machst das Richtige. Und ich bitte, dass wir das dürfen tun, was du von uns wettest. Und ich bitte dich auch, dass es nichts gibt, was wichtiger ist als du, wo uns ein Hindernis wird, dir nachzufolgen. Danke, Jesus, dass du uns helfen kannst, die Hindernisse zu überwinden. Und ich bitte dich einfach, dass wir wirklich das ganze Ausmaß von dem, was du für uns parat hast, dürfen annehmen und dürfen erleben in unserem Leben, in unserem Alltag, dort, wo wir auch immer sind. Amen.